BR Heimat. Habe die Ehre.
Und habe die Ehre am Freitagvormittag, sagt Hermine Kaiser. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es um Tassilo, Corbinian und der Bär. Bayern im frühen Mittelalter. So ist der Titel der Landesausstellung im Diözesanmuseum Freising, die am 7. Mai eröffnet wird. Der Anlass ist das Bistumsjubiläum 1300 Jahre Corbinian. Und das ist auch ein großes Thema bei unserem Ratsch. Ich unterhalte mich gleich mit Dr. Roland Götz, er ist Kirchenhistoriker und geleitet uns durch diese zwei Stunden mit einem spannenden Stück bayerischer Kirchengeschichte und zeigt uns auch, wie wir digital durch Ausstellungen und Archivmaterial wandern können. Und das ist eine spannende Welt, die sich uns gleich eröffnet. Habe die Ehre, Dr. Roland Götz. Schön, dass Sie da sind zu einem spannenden Thema bayerischer Kirchengeschichte.
Grüß Gott, Frau Kaiser.
Der Titel, den ich gerade vorgetragen habe, ist etwas ungewöhnlich. Tassilo, Corbinian und der Bär. Wie kommt es zu dem Titel der Landesausstellung im Diözesanmuseum Freising? Der Bär vor allen Dingen ist interessant.
Der Bär ist interessant, der macht es auch besonders. Das geht auf eine Legende zurück, die mit dem heiligen Bischof Corbinian verbunden worden ist. Dass er nämlich auf einer Reise nach Rom das Unglück hatte, dass ein Bär sein Gepäcktier gerissen hat. Aber ein Heiliger hat ja die Kraft Gottes in der Hinterhand und konnte dem Bären befehlen, dass er jetzt anstelle des gerissenen Saumtiers sein Gepäck bis Rom transportieren musste. Und der Bär hat es auch brav gemacht. Deswegen der Bär. Ja, und der Herzog Tassilo steht für das große Herzogtum Bayern des frühen Mittelalters, in dem sich auch die Kirchengeschichte Bayerns zu entfalten beginnt. Und so kommt das Ganze dann zusammen. Tassilo der Herzog, Corbinian der Bischof und der Bär als Gepäckträger.
Also ist der Titel, der macht einen schon, der interessiert einen schon für diese Landesausstellung. Ich habe Sie als Kirchenhistoriker angekündigt, aber Sie haben viele Funktionen.
Ich bin in Archiv und Bibliothek des Erzbistums München und Freising tätig, hauptsächlich in der Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit. Ich muss ehrlich sagen, ich habe da mit den schönsten Job, weil ich darf den Leuten Geschichten aus der bayerischen Kirchengeschichte erzählen und sie auch animieren, sich mit dem Rohmaterial von Geschichte, den historischen Dokumenten, selber zu beschäftigen.
Als ich mich dann digital in Ihrer Ausstellung getummelt habe, habe ich gedacht, wenn es so der Religionsunterricht gewesen wäre, dann wäre die Welt viel spannender geworden. Weil wir haben ja, Erna wird es nicht anders gegangen sein, Sie waren in Tegernsee in der Schule. Wir haben immer so trockenen Unterricht gehabt, ein paar Heiligengeschichten gehört, ein paar übergeordnete Sachen und das war schon. Aber wie spannend Kirchengeschichte in Bayern und aus Bayern sein kann, das vermitteln Sie jetzt. Und die Ausstellung.
Das versuchen wir mit buchstäblich allen Mitteln, auch den heute zur Verfügung stehenden digitalen. Und jetzt müssen wir für die Zuhörer vielleicht erklären, es gibt die Ausstellung mit den echten Objekten aus dem Frühmittelalter im Diözesanmuseum. Und wir von Archiv und Bibliothek des Erzbistums haben eine Online-Ausstellung gemacht zur Bistumsgeschichte unter dem Titel Bistumsgeschichte Original. Weil es da eben gerade um die einzelnen Archiv- und Bibliotheksdokumente geht, aus denen wir etwas aus 1300 Jahren Geschichte erfahren können.
Und da ist ein Schatz da, ein großer Schatz.
Ein wirklich großer Schatz, der zum Teil bei uns im Diözesanarchiv und Bibliothek liegt, aber auch verstreut auf Bibliotheken in ganz Europa. Und während sich die Kollegen vom Haus der Bayerischen Geschichte schon sehr anstrengen müssen, kostbare Stücke als Leihgaben auf eine Zeit nach Freising zu bringen, können wir das online natürlich viel einfacher machen. Da hilft oft schon ein Link.
Aber dann sehen ja Sie machen das ja schon lange, wie schön und unterstützend sowas sein kann, dass man das vor Augen haben kann und dass man digital ergänzendes alles erklären kann. Das ist doch eine spannende Reise, eine spannende Zeitreise.
Ich finde auch, da hat uns Corona bei allem Schlechten, was es gebracht hat, einen ganz schönen Anstoß gegeben, das dann auch wirklich einmal zu tun. Und wir haben bei unseren digitalen Darbietungen versucht, ein paar Probleme mit Hilfe der Technik zu überwinden, die man normalerweise hat, wenn man in einer Ausstellung vor der Vitrine mit einem alten Schriftstück steht. Das erste Problem ist ja schon mal, ich kann bloß die zwei Seiten sehen, die man aufgeschlagen hat, und ich kann nicht weiterblätteln. Das kann ich online. Das zweite, viele können die alten Schriften nicht lesen. Da legen wir eine Umschrift sozusagen auf das Bild, die erscheint, wenn man mit dem Cursor über die Textzeilen geht. Und das Dritte ist, dass vieles natürlich in der Geschichte in anderen Sprachen ist, bei der Kirchengeschichte vor allem Latein. Da braucht es dann auch nur Übersetzung und auch die können wir in einer Online-Ausstellung mitliefern.
Das ist, was ich gerade gesagt habe. Wenn so Unterricht wäre, wäre es richtig spannend und nicht so wie zu unseren Zeiten. Sie waren ja wahrscheinlich auch nicht in Religion Latein der beste Schüler, oder doch?
Ich muss gestehen, schon. Ich habe in Latein durchgehend an Einser gehabt, weil das einfach ein Fach war, wo ich eine Leidenschaft entwickelt habe. Als Tegernseer Bub, wo in der ganzen Familie kein Mensch Latein gekonnt hat, war wahrscheinlich mein Grundschullehrer schuld, dass man mich auf den humanistischen Zweig geschickt hat. Und ich muss sagen, bei mir hat das voll gezündet. Und Latein ist bis heute eine Leidenschaft von mir.
Oh, da haben Sie aber viele Mitschüler gehabt, die gerne bei Ihnen abgeschrieben haben.
Das soll es gegeben haben.
Die waren immer die beliebtesten, die Latein gut waren. Aber das sind so Leidenschaften, die man dann zu seinem Beruf machen kann. Das ist doch eigentlich jetzt bei Ihnen wunderbar geworden.
Es hat sich ganz toll gefügt, ja.
Der Kirchenhistoriker Roland Götz ist bei mir zu Gast und jetzt kommt die ganz spannende Geschichte vom Korbinian. Der zweite Punkt der Landesausstellung, Tassilo Korbinian und der Bär. Ja. Wir haben gesagt, jetzt erzählen Sie erst einmal vom Korbinian.
Ja, Korbinian ist der Mann, der am Anfang der Kirchengeschichte in unserem Raum, so um Freising, München, Oberbayern, steht, obwohl er von der Herkunft her mit hier überhaupt nichts zu tun hatte. Er stammte aus der Nähe von Paris. Heute heißt dieser Ort Arpajon, südwestlich von Paris. Und wenn man seine Lebensgeschichte liest, dann meint man zu merken, er wollte eigentlich die ganze Zeit seines Lebens nur ein frommes Leben in Einsamkeit führen. Das ist ihm aber nie gelungen. Schon in seiner Klause daheim sind ihm ganz viele Leute zugelaufen, die von ihm was wollten. Und dann heißt es, er ist nach Rom gezogen, wollte den Papst bitten, dass er ihm ein Stück Land für ein einsames Leben anweist. Aber was macht der Papst? Er weiht ihn zum Bischof und schickt ihn als Glaubensbote in seine Heimat zurück. Auf einer seiner Reisen kommt er auch durch Bayern und wird vom bayerischen Herzog mit unwidersprechlicher Freundlichkeit und mit ein paar bewaffneten Geleitsoldaten nach Freising eingeladen, um dort für einige Jahre als Bischof tätig zu sein. Und das tut er dann auch. Der heutige Freisinger Domberg war damals noch ein Burgberg, da hat einer der bayerischen Teilherzöge Grimoald residiert und da ist er nun, feiert Gottesdienst, besucht sicher auch die Leute in der Umgebung, führt mit seinen Gefährten ein klösterliches Leben, wofür er ein kleines Klösterl auf dem Nachbarberg, da wo Weihenstephan heute ist, errichtet und ist einfach der erste Bischof, von dem wir in unserer Gegend wissen. Ein Bistum Freising hat es damals allerdings noch nicht gegeben im Sinne eines abgezirkelten Bezirks. Das war dann erst eine Zeit lang nach seinem Tod auf päpstliche Initiative, hat das der heilige Bonifatius errichtet. Aber von 739, also da sind wir auch schon jetzt knapp an 1300 Jahren Bistum. Aber heuer geht es erst einmal um 1300 Jahre der erste Bischof in Freising.
Und wenn man sich vorstellt, wie die Zeit wohl damals gewesen ist, ist es ja erstaunlich, dass dann schon solche Konstellationen gegeben hat, dass ein Bischof ernannt worden ist, dass jemand von Frankreich bis nach Bayern gekommen ist.
Die damalige Zeit war internationaler, als wir das heute mit unseren Grenzen im Kopf uns denken können. Das Ganze spielt ja im großen Frankenreich, muss man sagen. Sowohl Paris wie Bayern gehört unter die Oberherrschaft der Franken. Und so war das gar nicht so außergewöhnlich. Gewöhnlich, dass Menschen aus einem Teil des Frankenreichs auch in einem anderen tätig geworden sind.
Das ist jetzt interessant, was Sie sagen, dass die internationalen Grenzen ganz andere waren, wie wir es jetzt im Kopf haben. Ich meine, es ist 1300 Jahre her und wie offen das dann offensichtlich war.
Ja, also man muss sagen, das ist Bayern, über das dann auch Herzog Tassilo regiert hat, geht vom Lech und umfasst Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz, das ganze heutige Österreich geht bis in Teile Sloweniens mit Tirol und Südtirol. Das ist das frühmittelalterliche Bayern, das, wie die Kollegen von der Landesausstellung sagen, so an der Grenze zu einem eigenen Königreich war. Aber da hat dann letztlich Karl der Große dafür gesorgt, dass es mit der bayerischen Unabhängigkeit nicht zu weit gegangen ist. Aber ein Teil des Bestrebens der bayerischen Herzöge, ihr Land zu organisieren, war natürlich ja auch eine ordentliche kirchliche Organisation zu errichten. Mhm. Und so haben sich die bayerischen Herzöge immer wieder bemüht, Bischöfe zumindest auf Zeit in ihr Land zu holen. Das war so beim heiligen Rupert, das war beim heiligen Emmeram in Regensburg und das war bei Corbinian so. Und es war dann noch einmal eine Zeit später ein weiterer Schritt, wie gesagt 739, bis es dann fest abgezirkelte Bistumsgebiete gab, die dann allerdings über 1000 Jahre lang auch so Bestand hatten.
Also auf den Weg nach Freising, haben Sie eingangs schon erzählt, ist erst einmal das Gepäck von einem Bär, beziehungsweise das Gepäcktier von einem Bär gerissen worden.
Umgekehrt, er war auf dem Weg nach Rom. Also weil es heißt, als dann der Bär das Gepäck nach Rom getragen hatte, da hat ihn der Heilige wieder freigelassen. Das war doch sehr nett von ihm. Und auf die Art und Weise hat eine spätere Legende den Bären zum Erkennungszeichen des heiligen Corbinian gemacht, wohlgemerkt Bär mit Gepäck.
Schönes Bild, aber der Bär mit Gepäck ist in keiner der Ausstellungen zu sehen.
Bei uns in der Online-Ausstellung nicht. Die Kollegen vom Haus der Bayerischen Geschichte haben sich ja sogar einen echt ausgestopften Bären in die Ausstellung geholt, nämlich den Bruno. Und sie wollen
Der
berühmteste Bär Bayerns. Und sie wollen damit natürlich auch zum Nachdenken anregen, wie ist denn unser Verhältnis zu solchen großen, mächtigen und wilden Tieren? Der Heilige kann sie bezähmen. Und wie gehen wir denn heute damit um? Das finde ich einen ganz netten Aspekt, der aus der fernen Geschichte auch bis in die Gegenwart hineinweist.
Ein interessanter Denkanstoß auf jeden Fall. Sie haben ja schon vorhin gesagt, das ist ergänzend, was die Ausstellung im Tier-Zusammen-Museum zeigt und die digitale Ausstellung, wo man dann auf jeden Fall noch sagen, wie man da reinkommt.
Genau, also die Ausstellung in Freising konzentriert sich ganz auf das Frühmittelalter, die Zeit Corbinians, wenn man so sagen will. Wir nehmen das als Ausgangspunkt und gehen bis knapp an die Gegenwart heran. Und wir überschneiden uns ganz am Anfang in einem Objekt. Wir stellen ja Quellen zur Geschichte vor. Und mit einer der wichtigsten Quellen zum bayerischen Frühmittelalter und die Hauptquelle zu Corbinian natürlich, ist die Lebensbeschreibung, die dann der dritte Bischof von Freising, Arbio, um 770 für Corbinian geschrieben hat. Er hat Corbinian eigentlich zum großen Bistumsheiligen hier bei uns gemacht, denn Corbinian ist zwar um 730 in Freising gestorben, ist aber in Südtirol, also damals auch südlicher Teil von Bayern, in Mais bei Meran begraben worden. Und rund 30 Jahre nach seinem Tod hat Bischof Arbio diesen Bischof, der am Anfang der Freisinger Kirchengeschichte stand, auch leiblich zurückgeholt in den Freisinger Dom. Und er hat seine Lebensgeschichte geschrieben. Das ist das älteste Literaturwerk, das wir aus Bayern haben. Und das gibt es noch in genau zwei Handschriften. Eine liegt in London, eine liegt heute in Karlsruhe. Und die Karlsruher Handschrift, die wird in Freising zu sehen sein. Und die Karlsruher Handschrift haben Sie aber auch in der Online-Ausstellung, mit dem Vorteil, dass Sie im Digitalisat hin und her blatteln können.
Das ist dann schon faszinierend, weil, wie Sie vorhin gesagt haben, man hat ja immer nur dieses Vitrinenerlebnis und hat ja das Haptische nicht, dass man umblättern kann. Und das macht ja auch viel, dass man sieht, wie der fortlaufende Text ist. Natürlich kann man das bei echten Ausstellungen nicht machen, da wären die kostbaren Werke ja schon in kürzester Zeit kaputt. Es ist ja eh erstaunlich, dass die so erhalten werden konnten.
Ja, ein paar wenige haben es über diese lange, lange Zeit geschafft. Und anlangen kann man es natürlich auch online nicht, aber man sieht zumindest, wie es weitergeht. Und einzelne Seiten haben wir eben so aufbereitet, dass man, wenn man mit dem Cursor auf das Bild geht, der Text in der jeweiligen Zeile in maschinenlesbarem Text wiedergegeben wird, sodass man also die alte Handschrift nicht zu entziffern braucht, sondern gesagt kriegt, was da steht.
Das hätte Ihnen in Ihrem Studium auch gut getan. Da sind Sie wahrscheinlich in der Staatsbibliothek gesessen mit diesen Mikrofisches, wo es einem so schwindlig geworden ist, weil das hin und her gesaut ist.
Ja, das Lesen lernen, das ist natürlich eine wichtige Ausbildungsstation bei uns. Aber man muss sagen, wir hoffen da ein bisschen auf die künstliche Intelligenz, aber man kann nicht alles erhoffen von ihr. Also die Texte, die wir jetzt in der Ausstellung haben, die habe ich schon alle noch selber abgetippt und auch selber übersetzt. Also das ist noch natürliche Intelligenz, die hier hinter der modernen Technik steckt.
Na gut, das ist ja auch das, man muss ja die künstliche Intelligenz auch mit was füttern können.
Genau.
Da muss ja auch was da sein. Aber es ist doch interessant, gerade wenn man sich mit so alter Geschichte beschäftigt wie Sie, wie man mit moderner Technik das Ganze schön umsetzen kann.
Also das hat wirklich das hat wirklich die Beschäftigung revolutioniert, weil man kann sich ja heute im Internet Handschriften aus ganz Europa auf den Bildschirm holen, wo man früher große Forschungsreisen unternehmen musste, die man natürlich nur sehr selten auch wirklich antreten konnte.
Mein Gast Roland Götz hat nicht mitgesungen, obwohl sie seit 35 Jahren im Kirchenchor singen.
Ja, aber es hat schon ein bisschen gezuckt.
Hätten schon machen können. Im Kirchenchor singen viele, ist mir aufgefallen in letzter Zeit, oder singen wieder. Und das ist eigentlich was sehr Erbauliches, im Chor zu singen. Es macht Freude.
Es macht wirklich Freude. Man macht gemeinsam was und man kann das, was man geübt hat, dann auch einsetzen im Gottesdienst. Das ist noch einmal ein bisschen was anderes, wie wenn man in einem Chor singt, der Konzerte gibt, tue ich auch, ist auch was Schönes. Aber beim Gottesdienst geht das Ganze dann doch in einer größeren Gesamtheit dieser Feier auf.
Und wenn welche dabei sind, die singen können, dann zirkt sie es nicht so. Ich habe als Kind oft gedacht, bei den älteren Damen, so in dem Alter wie ich jetzt bin, wo ich gedacht habe, ich kriege keine Luft mehr. Die haben immer keinen Schwung gehabt.
Also im Kirchentor darf man ja auch gern mitsingen, wenn man nicht so gut singen kann, solange man nicht direkt stört. Aber es ist dann wichtig, dass einige dabei sind, die ganze Gruppe auch voranbringen.
Wobei man es ja eigentlich dann lernen kann. Ich glaube, es kann gar keiner überhaupt nicht singen. Man lernt es dann schon durch Anleitung, wie man einen Ton halten kann, wie man singen kann. Und Atemtechnik ist ja, glaube ich, auch ganz wichtig. Und das lernt man in der Gemeinschaft.
Ja.
Ist das ein reiner Männerchor oder sind Sie ein gemischter Kirchenchor?
Nein, also im Tegernsee ist ein gemischter Kirchenchor ganz normal.
Also bei Ihnen schlummern ja einige Talente. In Latein gut und singen kann er auch. Und in Kirchengeschichte kennt er sie auch aus. Also.
Und wenn man dann im Gottesdienst lateinische Texte singt, dann passt das alles wieder zusammen.
Schön.
Genau.
Und so sind wir wieder beim Thema der heilige Korbinian. Wie hat der gewirkt? Was war denn sein Leben, wenn wir schon gesagt haben, das war sozusagen die erste Kirchenbiografie, die veröffentlicht worden ist?
Ja,
ein Bestseller, zwei Ausgaben.
Sein Streben nach Einsamkeit, das ist nichts geworden. Aber dann für uns entscheidend sind seine vielleicht 6 Jahre, die er in Freising war. Wobei man sagen muss, er war da nicht die ganze Zeit in Freising, denn es gab erhebliche Probleme mit der Herzogin. Herzog Grimoald war mit der Witwe seines Bruders verheiratet, mit Pilitrud. Und das ist etwas, was damals kirchenrechtlich nicht gut war. Also Korbinian hat diese Ehe kritisiert. Und außerdem scheint die Herzogin Pilitrud auch noch heidnischen Vorstellungen mit angehangen zu sein. Und da gibt es also eine Geschichte, die er zeigt, dass ein Bischof im Frühmittelalter durchaus handgreiflich werden konnte. Es heißt, eines Tages hat Korbinian den Weg angetreten von Freising unten am Berg hinauf zur herzoglichen Burg und sei am Tor einer Frau begegnet, reich bepackt mit Geschenken. Diese Frau stand aber im Ruf, eine Zauberin, eine Hexe zu sein. Und als er sie angesprochen hat, hat die gesagt, ja, die Herzogin habe sie berufen, um ihr krankes Kind zu heilen. Und als Belohnung dafür hat sie die ganzen schönen Sachen bekommen. Und da packt den heiligen Korbinian der Zorn und er prügelt sie eigenhändig. Diese Frau nimmt ihr die ganzen Geschenke der Herzogin ab und verteilt sie unter den Armen. Da sieht man, also das ist ein durchaus energisch auftretender
Und da wird man trotzdem heilig gesprochen, wenn man gleich so zuhaut.
Dann wird man heilig gesprochen. Also er hat ja nicht nur rumgeschlägert, um Gottes Willen, nicht wie Don Camillo vielleicht. Aber also man sieht da durchaus, also er war auch handgreiflich tätig. Er hat sich, wie gesagt, mit der Herzogin angelegt. Und es heißt dann, die Herzogin habe geplant, ihn zu ermorden. Und er ist deswegen auf ein Besitztum in Südtirol ausgewichen, das er mit Hilfe des Herzogs erworben hatte, in Kunz bei Meran, wunderbare Gegend. Und da hat er dann einige Zeit zugebracht, bis der Herzog gestorben war, er ist ermordet worden. Die Herzogin ist dann von Freising weggegangen und der Nachfolger des alten Herzogs, Herzog Hugbert, hat ihn dann mit allen Ehren in Freising wieder empfangen. Und so konnte er seine letzte Zeit in Freising friedlich zu bringen und er ist dann, wie gesagt, in Freising gestorben, aber eben in Südtirol seinem Wunsch gemäß bestattet worden.
Also Sie erzählen das wirklich wie ein Krimi, das ist ja spannend.
Das ist auch zum Teil richtig Crime. Sex weniger, aber Crime kommt durchaus vor in diesen heiligen Geschichten.
Und was hat Corbinia mit seinem Wirken bewirkt, dass er jetzt noch nach 1300 Jahren so präsent ist?
Das ist gar nicht so einfach zu sagen, denn seine Lebensbeschreibung sagt uns jetzt nicht, dass er predigend und taufend durch die Lande gezogen wäre. Hat er vielleicht gemacht, wir wissen es nicht. Ich glaube,
nicht überliefert, wahrscheinlich.
Aus dem Blick der Nachwelt war wichtig, dass zum ersten Mal als Bischof ein amtlicher Gemeindevorsteher sozusagen für einen Teil Bayerns da war. Und zu seiner ganz grundlegenden Bedeutung ist er sozusagen erst nachträglich gekommen, dadurch, dass ihm eben Arbio, er hat seine Gebeine nach Freising geholt, er errichtet ihm ein Grabmal im Dom und er schreibt seine Lebensgeschichte. Und somit könnte man sagen, er konstruiert fast einen Bistumsgründer und eine Gründungs- und Anfangsgestalt für Freising. Weil, wie gesagt, es gibt eine kleine Lücke von 9 Jahren zwischen dem Tod Corbinians und der eigentlichen Errichtung des Bistums Freising. Darum sage ich eigentlich immer gern, Bischof Corbinian wirkte in Freising. Er war noch nicht Bischof von Freising. Das geht dann erst 739 mit seinem ehemaligen Gefährten Ermbert los. Den, muss man ehrlich sagen, bei uns keiner kennt, obwohl er der erste amtliche Bischof von Freising gewesen ist.
Und der Corbinian ist eigentlich der Prominentere. Es gibt ja viele Burm, die Corbinian heißen.
Ja, also immer wieder. Und das ist natürlich auch ein schöner, beziehungsreicher Name. Und wie es oft so ist bei den Namen, die uns so traditionell bayerisch vorkommen, die Heiligen dazu kommen überhaupt nicht aus Bayern. Wie gesagt, in dem Fall aus dem Frankenreich in der Nähe von Paris.
Ein spannendes Stück bayerischer Geschichte, ein spannendes Stück bayerischer Kirchengeschichte, haben wir schon gesagt. Und was Sie mich gerade gelehrt haben, Dr. Götz, ist einfach, dass wir wahrscheinlich, den Hörerinnen und Hörern wird es genauso gehen, ganz andere Grenzen im Kopf habt. Die Grenzen war damals viel fließender und Bayern war viel größer. Wir sind halt so mit unserem Atlas von der Erdkunde so sozialisiert, dass man denkt, ah, da ist Österreich, da ist Deutschland, da ist Frankreich, da ist Italien. Und das war damals alles viel weitläufiger.
Ja, man muss sagen, einerseits fällt damals Schwaben und Franken natürlich weg. Also es bleibt bei Altbayern, also aus dem heutigen Atlas. Aber dafür kommt eben Österreich und Südtirol dazu. Und das Ganze hat dann auch noch gleitende Übergänge ins heutige Slowenien. Also das ist das Bayern, in dem Herzog Tassilo geherrscht hat. Und das ist das Bayern, das auf der kirchlichen Landkarte auch noch jahrhundertelang existiert hat, nachdem staatliche Grenzen innerhalb des alten großen Bayern entstanden waren. Und der Chef der bayerischen Kirche war über 1000 Jahre lang der Erzbischof von Salzburg.
Mhm.
Das heißt,
war ja auch ein Bischofsstaat eigentlich.
War, also das kommt dann im Laufe des Mittelalters dazu, dass die Bischöfe Fürstbischöfe wurden und auch über kleinere Staaten regiert haben. Der Freisinger ein wenig bescheidener, der Salzburger doch durchaus stattlich. Aber die Bistumsgrenzen laufen ganz anders. Zum Beispiel reicht das Erzbistum Salzburg über 1000 Jahre lang bis zum Inn. Das heißt also alles, was östlich von Rosenheim ist, bei Traunstein natürlich Tittmoning und Laufen und Berchtesgaden, all das hat politisch zwar zu Bayern gehört, aber kirchlich wurde es von Salzburg aus regiert, weil Salzburg im alten Verstand ein bayerisches Bistum gewesen ist. Und beim Erzbistum Salzburg und seinem bayerischen Teil kommt es dann auch im Laufe des Mittelalters noch zu einer kirchengeschichtlichen Kuriosität, dass sich nämlich der Salzburger Erzbischof, weil sein Bistum eben vom Inn bis nach Kärnten reicht und das so riesig und ausgedehnt ist, für bestimmte Teile des Bistums einen Unterbischof einrichten darf.
Das ist ja praktisch.
Das ist praktisch. Der sollte ihm also helfen in entfernteren Gebieten, sollte vielleicht auch die Salzburger Position etwas absichern. Und so sind am Ende des 12. und am Anfang des 13. Jahrhunderts 4 sogenannte Salzburger Eigenbistümer eingerichtet worden, mit päpstlicher Genehmigung. Dafür gibt es eine Urkunde. Die Urkunde ist wieder ein Teil unserer Online-Ausstellung. Diesmal haben wir sie uns digital aus dem Bayerischen Hauptstaatsarchiv dazu geliehen. Und Papst Innozenz III. Genehmigt im Jahr 1216 dem Erzbischof von Salzburg, dass er auch für den westlichen Teil seines Bistums ein Unterbistum einrichtet, und zwar das Bistum Chiemsee. Das haben Sie wahrscheinlich von einem Bischof von Chiemsee noch nie was gehört. Den gab es aber dann.
Vom Fischer vom Chiemsee, aber nicht vom Bischof.
600 Jahre lang gab es einen Bischof von Chiemsee, der seinen nominellen Sitz auf der Herreninsel hatte. Und sein Bistum hat sich dann von Nord nach Süd ein Stück erstreckt. Also da gehören so Pfarreien wie Prien zum Beispiel dazu. Das geht aber auch nach Tirol mit Kitzbühel und St. Johann. Also ein ganzes Eck. Bayern und Salzburger Land und Tirol ist da zu einem eigenen kirchlichen Sprengel vereinigt worden. Und da gab es dann einen Unterbischof, den sich aber der Erzbischof von Salzburg aussuchen durfte.
Sein Stellvertreter sozusagen.
Sein Stellvertreter für dieses Gebiet. Und das mit dem Stellvertreter ist dann relativ bald so weitergegangen, dass der Bischof von Chiemsee gar nicht auf Herrn Chiemsee gesessen ist, sondern in Salzburg. Seine Residenz war da der sogenannte Chiemseehof, da sitzt heute die Salzburger Landesregierung drin. Und er hat vor allem von Salzburg aus als Weihbischof des Erzbischofs von Salzburg agiert. Aber vom Titel her war er immer noch Bischof von Chiemsee, und dieses Bistum gab es bis nach 1800, als man die bayerische und überhaupt die Kirchenlandkarte neu gestaltet hat.
Da sieht man ja, wie sich das alles verschoben hat. Das ist ja was Sie so interessiert. Sie haben mir gerade bei der letzten Musik gesagt, Sie mögen auch gerne in Karten blättern. Und es muss ja ständig verändert und ständig neu gemacht werden. Natürlich im Laufe von Jahrhunderten.
Genau, im Laufe von Jahrhunderten ändert sich da einiges. Und wir konnten jetzt erst vor kurzem mit einem begabten Kollegen aus der Kartografieabteilung des Münchner Ordinariats, auch die gibt es Gott sei Dank, haben wir einmal Karten gemacht, wo man diese Veränderungen der Bistumsgrenzen zwischen Bayern und Salzburg so sehen kann. Wenn man Glück hat, erscheinen die demnächst in einem Buch, das die Salzburger Kollegen herausgeben. Und dann kann man sich so mal mit ganz zart nur angedeuteten heutigen Grenzen, aber in der historischen Kartografie anschauen. Und das finde ich ausgesprochen interessant. Gott sei Dank hat ja die EU mit dem Durchlässigwerden der Grenzen diese alten Trennlinien doch ein Stück weit aufgeweicht, wenn nicht gerade wieder außerordentliche Grenzkontrollen sind. Und wir können uns eigentlich heute so ungeniert wie seit langem nicht mehr in diesem alten bayerisch-österreichischen Kulturraum wieder bewegen.
Dann ist es eigentlich gar nichts Neues.
Nein, also wir kommen wieder dahin, wo die Bayern schon einmal gewesen sind. Und ich war vor kurzer Zeit auf einem kleinen Urlaub in Österreich, war da auch im Kloster Kremsmünster, das vom Herzog Tassilo von Bayern gestiftet wurde, wo ja auch der berühmte Kelch aufbewahrt wird, der jetzt für wenige Wochen in die Ausstellung nach Freising kommt. Wenn man ganz am Anfang hinkommt, sieht man auch wirklich das Original. Und wenn man an solchen Orten ist, wo dann ein bayerischer Herzog heute noch als Klosterstifter hochgeehrt wird, dann merkt man, dass man doch mit der Schulbuchgeografie vielleicht die falsche Landkarte im Kopf hat.
Bevor wir den Tassilo-Bayerischen spielen, was hat es mit dem Kelch auf sich, Roland Götz?
Dieser Kelch ist gestiftet worden, also ein hoher, relativ hoher Kelch, ist gestiftet worden von Herzog Tassilo und seiner Gemahlin Luitbirg. Man weiß nicht genau, ob ursprünglich für Kremsmünster oder nicht eher für den Dom von Salzburg. Gelandet ist er letztlich in Kremsmünster, wird heute als größter Schatz des Klosters geehrt und natürlich streng bewacht. Er wird aber auch immer noch eingesetzt, weil man immer noch jedes Jahr in einer Messe des Todestages des Klostergründers Tassilo gedenkt, und dabei kommt er in Gebrauch.
Oh, und so eine Kostbarkeit so wird benutzt.
Wird ab und zu benutzt, das ist das ganz Tolle, dass es nicht nur in der Vitrine steht. Und ich glaube sogar, als Papst Benedikt in Österreich war, hat er auch die Messe mit dem Tassilo-Kelch gefeiert. Das wird ihm als Überzeugungsbayern, denke ich, doch auch eine ganz besondere Freude gewesen sein.
Das Diözesanmuseum in Freising ist ja neu eröffnet worden und ist ein beeindruckender Bau und hat ungewöhnliche Ausstellungen. Wie ist der Kelch dann präsentiert?
Wie er jetzt präsentiert wird, kann ich Ihnen noch nicht sagen.
Ist er also erst am 7. Mai Eröffnung?
Am 6. Mai ist die offizielle Eröffnung. Ab 7. Mai kann es jeder sehen. Dann werden wir mal sehen. Also ich habe erzählt bekommen, also er wird immer separat noch bewacht, zusätzlich zur normalen Ausstellungsaufsicht. Also ich denke nicht, dass da jemand mit dem Quer stehen wird, aber da hat man natürlich ein ganz, ganz großes Auge auf dieses Stück.
Und jetzt machen wir einen kleinen Sprung, gleich um ein paar hundert Jahre, vom Mittelalter direkt in die Barockzeit.
Ja, noch an den Anfang dessen, was man kunstgeschichtlich als Barockepoche bezeichnet. Wir sind noch in den späteren Jahren des Dreißigjährigen Krieges. Das ist ja für Europa, gerade auch für Bayern, eine sehr schlimme Zeit gewesen. Es ist aber auch eine Zeit, in der sich kirchengeschichtlich insofern was tut, als nämlich ein besonders frommer und überzeugt katholischer Herzog in Bayern herrscht, Maximilian I. Wir haben ja hinter uns, dass sich die bayerischen Herzöge in der Reformationsepoche sehr schnell dafür entschieden haben, dass sie und ihr ganzes Land katholisch bleiben. Und mit ein Zeichen des Katholischseins war, die Heiligen zu verehren. Und zwar jetzt nicht nur als vielleicht moralische Vorbilder für die Lebensführung, sondern auch als himmlische Fürsprecher. Und da ist natürlich Maria mit ihrer Rolle als Jungfrau und Gottesmutter an der Spitze aller Heiligen. Und darum hat sich auch der Streit zwischen den Konfessionen oft an Maria entzündet. Und da ist es natürlich auch ein politisches Zeichen, wenn der bayerische Herzog nun eine große Bronzestatue an seine Residenz stellt und darunter schreibt Patrona Boiariae, Schutzfrau Bayerns. Wobei er nicht schreibt Bavariae, was man noch heute für normal finden würde, sondern dieses Boiariae ist so ein bisschen altertümelnd und vielleicht meint er sogar dieses ganz große Bayern aus der Zeit Tassilos, für das die Gottesmutter jetzt als Schutzfrau angerufen wird. Und er lässt ja nicht nur die Statue an die Residenz stellen, sondern nachdem die Schweden München besetzt hatten und München zwar, wenn man so will, ausgeplündert haben, geldmäßig Geiseln genommen haben, aber München nicht zerstört haben, hat er dann beschlossen, er setzt der Gottesmutter, der er für diese Rettung seiner Hauptstadt danken wollte, ein öffentliches Dankzeichen und baut nun mitten auf dem Marktplatz von München, da wo man eigentlich gar nichts hätte hinbauen dürfen, die Mariensäule und setzt eine vergoldete Madonnenstatue drauf.
Und wann war das?
Das war 1638 dann. Und ganz kurz vorher erscheint in München ein kleines Büchel, das ist ja jetzt wieder ein Stück aus der Bibliothek zur Bistumsgeschichte, das wir in der Online-Ausstellung zeigen, wo drei Kirchenlieder drin sind und als erstes ein Marienlied Maria Himmelkönigin. Das hat ungefähr 30 Strophen und in diesen 30 Strophen wird beschrieben, Strophe für Strophe, immer wieder ein neuer Aspekt, wie denn im damaligen München Maria verehrt wurde. Und das mündet immer wieder in die Bitte, Maria, bitt für uns, und in den Refrain, du Herzogin von Bayern bist, das Bayerland dein eigen ist. Darum, liebreiche Mutter, reich uns dein milde Hand, halt deinen Mantel ausgespannt über das ganze Bayernland. Also Maria als die große Schutzfrau Bayerns, der Herzog eben auch sein Land anvertraut hat. Und diese ganzen Dinge, die Madonna an der Residenz, die Madonna auf der Mariensäule, dieses Lied, sie stehen dann für die Tradition der katholischen Marienverehrung in Bayern, die sich an vielen Wallfahrtsorten dann manifestiert hat und dies Jahr als einen gewissen besonderen Akzent in der bayerischen Kirchengeschichte bis heute gibt.
Und da haben Sie auch nochmal ein Musikstück ausgesucht.
Ja, dieses Lied Maria Himmelkönigin ist unter dem Titel O himmlische Frau Königin bis heute im Münchner Diözesanerlang des Gotteslobs drin. Und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in Franken, es gibt auch eine fränkische Version dieses Liedes, das allerdings dann im Laufe der Zeit eine andere Melodie und einen ziemlich anderen Text gekriegt hat. Ich glaube, wir haben eine Bläserversion mit der Melodie für das Münchner Lied.
Wir haben den Musikchor der Bayerischen Polizei. himmlische Frau Königin, die Madonna, die Mutter Gottes, die Maria in der bayerischen Kirchengeschichte. Wir sind jetzt mittendrin im Barock und dann kommen wir zu den berühmtesten Kirchenkünstlern in Bayern.
Es sind die Brüder Cosmas Damian und Egid Quirin Asam, Söhne eines Malers und einer Malertochter, der Cosmas Damian geboren in Benediktbeuern, der Egid Quirin an meinem Heimatort Tegernsee. Und gemeinsam haben sie dann über viele Jahre ganz viele Kirchen in Bayern neu ausgestattet. Der Wegweiser Asamkirche ist ja an verschiedenen Orten in Bayern zu sehen und das ist quasi schon ein Markenzeichen heute für den Fremdenverkehr. Einer ihrer frühen großen Aufträge ist die Neugestaltung des Freisinger Doms. Und das hat zu tun mit dem heiligen Korbinian, denn zum 1000-jährigen Korbinian-Jubiläum 1724 hat der damalige Fürstbischof Johann Franz Ecker die beiden jungen Brüder damit beauftragt, seinen mittelalterlichen, nur anfänglich barockisierten Dom ganz neu auszugestalten. Er hat mit ihnen einen Vertrag geschlossen. Dieser Vertrag ist Teil auch unserer Online-Ausstellung. Und er hat ihnen darin Zeit gegeben, was meinen Sie, wie lang man braucht für einen Dom ganz neu machen?
50 Jahre.
1,5 Jahre. Und das würde sich heute weder bei Kirche noch bei Staat jemand trauen.
Denken so eine, Sie an die Sagrada Familia in Barcelona, so die nie fertig gebaut wurde.
So eine Terminsetzung. Aber sie haben es geschafft. In 1,5 Jahren von März 1723, wo der Vertrag geschlossen wird, bis September 1724 hat der Freisinger Dom ein neues inneres Aussehen bekommen. Über und über mit Stuck und mit ganz vielen Bildern, wo natürlich der Bistumspatron, der heilige Korbinian, wieder die Hauptrolle spielt.
Wie haben die das handwerklich geschafft?
Die haben natürlich Gehilfen gehabt.
Ja, das ist klar, aber ein Jahr.
Ja, und es war ihnen laut Vertrag auch untersagt, in dieser Zeit einen anderen Auftrag anzunehmen. Barockkünstler haben früher gerne mal an verschiedenen Baustellen parallel gearbeitet. Da mussten sie sich 1,5 Jahre drauf konzentrieren. Sie hatten natürlich Gehilfen. Da steht im Vertrag auch drin, was die bezahlt bekommen, wo die unterkommen, was die zum Essen kriegen. Die Brüder Asam haben sogar eine Art Generalunternehmerstatus gehabt. Das heißt, die haben einen Pauschalbetrag bekommen von 7.000 Gulden. Und dafür mussten sie aber nach 1,5 Jahren einen neuen Dom abliefern.
Das ist ein interessanter Vertrag.
Ja, sowas gibt es ja heute auch.
Ja,
und das kann gut gehen oder nicht. In dem Fall
schlüsselfertig.
Ist es, schlüsselfertig. In dem Fall ist es gut gegangen. Und vor einigen Jahren hat man den Freisinger Dom ja ganz toll renoviert. Jetzt hat man zum Jubiläum hin in der Krypta noch was gemacht und in einigen Nebenräumen. Aber natürlich ist neben der Landesausstellung der Freisinger Dom die Attraktion auf dem Domberg schlechthin. Und die Kolleginnen und Kollegen des Diözesanmuseums und der Domrektor in Freising haben auch einen Rundgang gestaltet durch den Dom und durch die Gebäude, die historischen Räume rund um den Dom, den Kreuzgang, die Barockbibliothek, den Kapitelsaal, den Fürstengang. Also das sind die zwei großen Punkte, die man im nächsten halben Jahr in Freising nicht versäumen darf. Der Freisinger Dom und was drumherum ist und die Landesausstellung. Und wie gesagt, dann wird es gegangen ist und was das kostet hat, steht im Vertrag. Und den Vertrag in 15 Punkten kann man Wort für Wort in unserer Online-Ausstellung nachlesen, weil da haben wir nicht nur eine oder zwei Seiten ausgesucht, wir haben sämtliche Seiten hier präsentiert.
Und umfangreich ist der dann?
Ja, ich glaube, sechs handschriftliche Seiten sind es. Und also natürlich noch nicht mit Kleingedruckten, sondern etwas großzügiger gestaltet. Und da steht also alles Wesentliche drin, was die Brüder Asam zu machen haben und was sie dann dafür auch bekommen. Und wie gesagt, der Termin, ganz entscheidend.
Ich bin immer noch fassungslos, wenn man innerhalb von einem Jahr eine sozusagen Asamkirche entstehen lassen kann.
Und ja, das Ergebnis hat man dann auch in einem großen Kupferstich festgehalten. Also der ist zweimal DIN A3 groß. Die Kupferplatte gibt es übrigens bis heute noch im Archiv des Erzbistums. Und da kann man dann einen Blick hineinwerfen, so wie der Freisinger Dom nun barock gedacht war, in der Online-Ausstellung zu sehen. Aber das Besondere ist, auf diesem Kupferstich schaut so aus, als würde sich in den Deckenbildern wirklich der Himmel öffnen. Und das ist sozusagen eine Sehanleitung für die barocke Kunst. Diese Räume wollen uns einen Blick in den Himmel auftun.
Kirchengeschichte kann so spannend sein, wenn sie Roland Götz erzählt und wenn man mittlerweile alles so präsentiert bekommen kann wie in den modernen Ausstellungen. Es ist nicht mehr so wie in irgendeiner alten Ausstellung vor 50 Jahren, dass man in der Vitrine ein paar Sachen anschaut und dann schlürft man weiter, sondern dass die eine Ausstellung im Diözesanmuseum ergänzt die digitale Ausstellung. Und beides zusammen gibt ein Gesamtkunstwerk für die Landesausstellung. Es ist spannend, was Sie alles haben.
Ja, ich freue mich auch immer wieder an meinem Beruf. Schön, wenn man das, glaube ich, sagen kann. Und ja, während die Kollegen vom Haus der Bayerischen Geschichte in Freising sich aufs Frühmittelalter konzentrieren, gehen wir den gesamten Bistumsgeschichtszeitraum von 1300 Jahren durch in einer Online-Ausstellung, die sich konzentriert auf die Quellen aus Archiven und Bibliotheken, die uns etwas über diese Vergangenheit erzählen. Denn sie liegt ja nicht einfach so fest und fertig vor Augen, sondern man muss immer wieder schauen, wo finde ich denn eine Nachricht und wie vergleicht sich die mit anderen Nachrichten? Stimmt es überein? Widerspricht sich das? Was stimmt jetzt? Und wie wird aus diesen ganzen Einzelnachrichten dann eine kleine Geschichte und aus vielen kleinen Geschichten eine große Geschichte, so wie wir sie ja in Bayern haben mit unserer langen Geschichte und auch mit unserer langen Kirchengeschichte. Und die ersten 1000 Jahre haben wir jetzt in der ersten Phase unseres Ratsches in großen Schritten abgehandelt. Jetzt bleiben uns noch die...
So flott.
So flott waren wir. Jetzt bleiben uns für den zweiten Teil noch 200 Jahre, in denen allerdings viel genug passiert ist, was man erzählen kann. Und wir stehen jetzt in den Jahren um 1800 und das ist ja sowohl in der Politik, in der Geschichte Bayerns wie in der Kirchengeschichte ein ganz tiefer Einschnitt.
Dann legen Sie jetzt aber los. Wo fangen wir an?
Ja, fangen wir vielleicht am Einschnitt an. Das ist 1803, das Ende der alten kirchlichen Ordnung Bayerns. Da sind wir in der Zeit der Napoleonischen Kriege. Die deutschen Fürsten mussten links des Rheins Gebiete ans revolutionäre Frankreich abtreten und haben beschlossen, sich dafür an Kircheneigentum zu entschädigen. Und so wurden die geistlichen Staaten aufgehoben, aber gerade in Bayern auch sehr radikal sämtliche Klöster und Stifte und das ganze Eigentum, auch die ganzen Kulturgüter dieser kirchlichen Institutionen sind dann an den Staat gefallen. Und es gab dann eine ziemlich lange Lücke, bevor es in der bayerischen Kirchengeschichte wieder neu weitergegangen ist. Also das der große Einschnitt mit der Säkularisation. Das, glaube ich, wissen doch die meisten noch aus dem Geschichtsunterricht. Aber wir haben jetzt eine Quelle gefunden im Bestand der Diözesanbibliothek, die gerade so auf dieser Kante ist, ein bisschen davor und ein bisschen danach. Und das ist eine Notenhandschrift aus dem Augustinerchorherrnstift Weihern. Also Weihern kennen vielleicht viele den Kirchturm, zumindest wenn sie von Holzkirchen Richtung Irschenberg auf der Salzburger Autobahn fahren. Da gab es ein nicht großes, aber doch recht rühriges und auch kulturell bedeutendes Kloster über Jahrhunderte. Und ein besonderer Stolz dieses Klosters in der Barockzeit war seine Schule. Die haben ein Bubengymnasium betrieben mit mehreren hundert Schülern. Die haben dann natürlich Schulausbildung bekommen. Aber ganz wichtig an dieser Schulausbildung war die Musik. Das Musikmachen, denn diese Schüler wurden auch als Sänger, Knaben und Instrumentalisten bei den Gottesdiensten und den weltlichen Feiern des Klosters Weihern eingesetzt. Und wir haben das ganz große Glück, dass dieser Notenbestand in Weihern erhalten geblieben ist, komplett erhalten geblieben ist, über 600 Notenhandschriften. Das ist heute einer der großen Schätze der Diözesanbibliothek von München und Freising. Und ein paar wenige dieser Stücke gibt es auch in neuen Aufnahmen. Und wir haben jetzt, glaube ich, ein Stück rausgesucht, das wirklich gute Laune macht, nämlich einen sogenannten Aufzug für Bläser und Pauken, mit denen früher der Propst vielleicht zum feierlichen Gottesdienst in die Kirche eingezogen ist.
Und das sind sogar die Bläser des Bayerischen Staatsorchesters. So, Sie haben schon mal mittendrin gemeint, es sei gar so viel Schwung war da dabei.
Ja, aber da wird dann gern noch einmal wiederholt, so lang, bis so eine Prozession oder ein feierlicher Einzug dann zu Ende war. Denn man muss sagen, das war Gebrauchsmusik im Kloster Weihern. Auf diesem Niveau Musik zu machen, ist natürlich was ganz Tolles. Man hat das auch eingesetzt, also die Schüler und die musizierenden Chorherren, und die haben zum Teil ja sogar selber komponiert, wenn es darum ging, im Kloster Feste zu feiern. Mhm. Und im Jahr 1801, also kurz vor der Säkularisation, war vielleicht noch das letzte große Fest des Klosters, nämlich das 50-jährige Ordensjubiläum des letzten Weiherner Propstes Rupert Siegel. 1801 hat man das mit einer großen Festkantate für Soli, Chor und Orchester begangen, und das erste Stück beginnt textlich ganz seltsam: Wohin krochst du ungeheuer gewälzt von Westen her?
Das Was ist da gemeint?
Das ist ungeheuer meint die französische revolutionäre Armee, denn erst ganz kurz vorher war die Gegend um Weihern im Zuge der napoleonischen Kriege von französischen Truppen besetzt gewesen. Die hatten sich da relativ lang in der Gegend aufgehalten. Die Offiziere haben sich dann auch im Kloster verpflegen lassen, wie das so üblich war damals. Und man war entsprechend froh, als die dann wieder weg waren und auf dieses sich wegwälzen des aus dem Westen gekommenen Ungeheuers bezieht sich dieser Textanfang. Also das war noch einmal ein großes Fest im Kloster Weihern. Allerdings im März 1803 war dann die Klostergeschichte hier wie andernorts zu Ende. Ein staatlicher Kommissar hat den Chorherren das Ende ihres Klosters verkündet und sämtliche Besitztümer des Klosters für den bayerischen Kurfürsten übernommen.
Eingezogen,
sozusagen.
Ja. Was damals natürlich auch richtig zur Immobilienkrise geführt hat, weil viel mehr Klöster da waren und der Wert dann gesunken
das
ist.
Das auch, und wer braucht schon so direkt ein Kloster, auch wenn es preisgünstig hergeht. Ja, und dann war es natürlich auch in Weihern zu Ende mit der Bubenschule. Das war ein großer Schlager für die höhere Bildung am Land übrigens, dass die Klosterschulen dann alle zumachen mussten. Und es war auch das Ende der aufwendigen Kirchenmusik in der Kirche in Weihern, weil die war jetzt nicht mehr Klosterkirche, sondern war eine ganz normale Pfarrkirche. Ein paar ehemalige Chorherren sind dann noch am Ort geblieben, wurden nicht anderswo Pfarrer oder Lehrer. Und sie haben nach ihren Möglichkeiten zumindest versucht, die Musik in der Weihener Kirche doch ein bisschen ansprechend zu gestalten. Und man hat auch andere Gelegenheiten gestaltet und zum Beispiel auch den Namenstag des ersten bayerischen Königs, Max des Ersten Josef. Der war ja, als er noch Kurfürst war, verantwortlich für die Säkularisation. Jetzt aber bleibt einem natürlich nichts anderes über, als ihm auch immer wieder zu huldigen. Und so schreibt man nun das Anfangsstück dieser alten Kantate zum Propstjubiläum um mit einem neuen Text und führt es auf zum Namenstag des Königs.
Und diesen Text haben Sie sicher nicht nur digital da.
Sondern das kann man auf dem Bild in der Online-Ausstellung ganz besonders schön sehen. Denn man hat in die originalen Noten in der etwas brauneren Tinte den ursprünglichen Text dort stehen und mit etwas schwärzerer Tinte ist der zweite Text drunter geschrieben. Also das macht uns dieses Stück so wertvoll, weil man in einem Objekt den Umschlag der Zeiten sehen kann. Mhm. Also die Klosterkultur vor der Säkularisation und die Huldigung an den König, was er ab 1806 ist, in diesem zweiten Text. Und da geht's jetzt nun los. Freudentag für Bayerns Vaterland, für uns und jedes Bayerherz bist du ein Tag der Wonne. Sei willkommen, du lächelst Freude uns zu, ja, Freude unnennbar steigt mit dir uns heran. Mit dir ertönt uns heut des Königs Nam, der Name Maximilian. Und das Ganze endet dann mit dem Ausruf: Es lebe Maximilian. Tja, also vorher wurde der Propst gelobt, jetzt wird der König gelobt. So haben sich die Zeiten in diesen Jahren um 1800 geendet.
Wir hangeln uns von Jahrhundert zu Jahrhundert. Jetzt sind wir mittendrin in der Säkularisation, aber da stagniert es ja nur für eine gewisse Weile.
Genau, also wir haben ja davon gesprochen, dass die Klöster aufgehoben wurden. Und es ist nun im Fall des Bistums Freising so gewesen, dass im April 1803 auch der letzte Fürstbischof stirbt. Mhm. Und das ist jetzt einfach mal Zufall, aber da hat der bayerische Kurfürst untersagt, dass ein neuer Bischof bestellt wird, weil er nämlich die gesamte Kirchenordnung in Bayern verändern wollte. Und jetzt passiert in den Folgejahren etwas, dass nämlich die 1000 Jahre vorher bestehende Ordnung, die von 739 und vom heiligen Bonifatius herkommt und die dieses große Bayern des Frühmittelalters im Hintergrund hat, dass das sich jetzt auf das neue, uns heute bekannte Bayern hin verändert. Hat allerdings wie gerne mal länger gedauert, als man gemeint hat. Also 1803 durfte man in Freising keinen neuen Bischof mehr wählen, bis ein Vertrag über die neue kirchliche Struktur Bayerns zwischen Papst und König abgeschlossen war. Hat es noch 14 Jahre gedauert, nämlich bis zum Jahr 1817. Aber dieses Konkordat, das wir auch in unserer Online-Ausstellung zeigen können, das liegt im Original im Hauptstaatsarchiv, aber man klickt sich hinein ins Kulturportal Bavaricon und dann kann man die Handschrift sehen. Dieses Konkordat ist für uns bis heute wichtig, weil es die Bistümer in Bayern neu geordnet hat. Und für das Bistum Freising ist es besonders einschneidend, weil nur in diesem Fall wird nämlich sogar der Bischofssitz verlegt von Freising nach München. Das war ein lange verfolgtes Ziel der bayerischen Landesherren, dass ein Bischof in München sein sollte. Und so gibt es jetzt nun einen Bischofssitz München. Zugleich wird der Bischof befördert, nämlich zum Erzbischof, also zum Oberbischof. Denn jetzt ist der Salzburger ja endgültig Ausland. Der sollte im neuen Bayern nichts mehr zu sagen haben. Und es gibt für den Süden Bayerns einen Oberbischof mit Sitz in München. Dem sind die Bistümer Augsburg, Regensburg, Passau mit zugeordnet. Und es gibt einen Oberbischof für den Norden Bayerns in Bamberg mit den Bistümern Eichstätt, Würzburg und Speyer für die damals bayerische Pfalz.
Also war das schon ein Upgrading von Freising?
Von Freising war es.
In welchem Jahr war das?
Das war 1817 vereinbart, umgesetzt dann, weil es wieder ein paar Probleme gab, erst 1821. Sodass man sagen muss, zwischen dem Tod des letzten Fürstbischofs 1803 im Frühjahr und dem Amtsantritt des ersten Erzbischofs Ende 1821 in München gibt es 18,5 bischofslose Jahre, also die längste Zeit, in der der Stuhl des heiligen Korbinian nicht besetzt war. Aber seitdem haben wir auch in München einen Dom, die Münchner Frauenkirche, und es gibt einen Erzbischof. Und der darf auch noch über ein viel größeres Gebiet bestimmen als der alte Bischof von Freising. Denn weil ja nach dem Willen des Königs kein ausländischer Bischof in Bayern was zu sagen haben sollte, wurden all die früheren Teile des Erzbistums Salzburg, die in Bayern lagen, von Salzburg weggeschnitten. Und der kleinere Teil davon kam ans Bistum Passau, übrigens mit Altötting, dem großen Wallfahrtsort, und der Stadt Burghausen. Aber jetzt alles rechts des Inns, bis Berchtesgaden, Chiemgau, Rupertiwinkel, das ist jetzt kirchlich umgegliedert worden vom Erzbistum Salzburg ins neue Erzbistum München und Freising, das dadurch 1,5-mal so groß wurde, wie das alte Bistum Freising war. Ja, und seitdem gibt es in München einen Erzbischof, der dann zugleich auch so die Rolle der Sprecher der bayerischen Bistümer hat.
Das ging aber dann doch recht schnell, wenn wir uns jetzt so in diesem Zeitraum bewegen von Hunderten und jetzt insgesamt 1300 Jahren, dann sind eigentlich 17, 18 Jahre wirklich nur ein kleiner Zeitraum.
Ein kleiner Zeitraum, aber für die Leute, die da drin gelebt haben, in dieser Lücke der Geschichte, wenn man so will, war es also schon, denke ich, nicht so ganz einfach. Aber man kann sagen, seit diesen 200 Jahren, oder inzwischen sind es ja 203 Jahre, seit 1821 läuft die Geschichte zumindest strukturell durch.
Jetzt haben wir schon ein paar Mal die digitale Ausstellung erwähnt, die einen sehr langen Namen hat, aber man kommt ganz leicht dran, weil da sieht man all diese spannenden Prozesse.
Also die Ausstellung heißt Bistumsgeschichte Original und hat den Untertitel Historische Quellen von Korbinian bis heute neu befragt. Wenn man googelt, ist es ganz einfach, wenn Sie sagen Archiv Erzbistum München, dann kommen Sie auf unsere Startseite und da haben Sie dann gleich links oben den Button Ausstellung Bistumsgeschichte Original und dann können Sie sich durch die 18 ausgewählten Themen und die Quellen, die uns etwas über diese Themen sagen, klicken.
Da steht aber leider nicht, dass es süchtig macht. Also ich war heute Nacht dann lange drin in dieser Ausstellung und das eine Schöne, führt zum anderen, es ist großartig.
Also man kann sich natürlich von Angebot zu Angebot weiterklicken, man kann sich die Abschrift anschauen, man kann sich die Übersetzung anschauen, man kann sich in irgendein anderes Angebot, das wir verlinkt haben, weiterklicken. Zum Beispiel ist dem historischen Verein Freising die schöne Idee gekommen, die Lebensgeschichte des heiligen Corbinian lesen zu lassen. Und da kann man sich dann von der Handschrift mit der Lebensgeschichte in dieses Tondokument klicken. Also das ist alles so, dass man sich da lang drin aufhalten kann. Man kann es zu jeder Zeit machen, an jedem Ort dieser Welt. Und man kann es natürlich auch stückerlweise machen. Wenn man sagt, so jeden Abend ein Thema, dann geht es vielleicht leichter. Und für all die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, also mit dem Digitalen habe ich es jetzt überhaupt nicht. Es gibt parallel zur Online-Ausstellung auch ein Buch mit demselben Titel Bistumsgeschichte Original. Das hat der Verein für Diözesangeschichte von München herausgegeben. Und man kann das über den Buchhandel beziehen. Und wenn Sie in München sind, die Dombuchhandlung hat es auf jeden Fall auch vorrätig.
Und selten Geschichte, Kirchengeschichte so lebendig erlebt wie in diesen verschiedenen Ausstellungselementen. Was hat jetzt Roland Götz Ludwig Thoma mit 1300 Jahren Bistumsgeschichte zu tun?
Ludwig Thoma hat in vielen seiner Werke kirchliche Themen aufgegriffen. Das ist ein Aspekt, der vielleicht nicht unbedingt im Vordergrund steht, der aber durch seine ganze Lebenszeit hindurch mitläuft. Das geht bei seinen frühen satirischen Gedichten im Simplicissimus los und hört irgendwo bei der Heiligen Nacht auf. Und Thoma ist ja eine sehr vielschichtige, man könnte auch sagen widersprüchliche Persönlichkeit und insofern sind auch die kirchlichen Bezüge ganz unterschiedlich. Es gibt Kirchenmänner in seinen Werken, die schlicht und einfach der Lächerlichkeit preisgegeben werden, zum Beispiel in seinen Lausbubengeschichten der Religionslehrer Kindlein.
Ja, das Kindlein, genau.
Der zum Beispiel, aber es gibt auch den gütigen und verständnisvollen Pfarrer, so wie er ihn in seiner Jugend in Oberammergau wohl selber kennengelernt hat.
Der Hansi Kraus war übrigens da am
genau,
Dienstag, also als Ratschgast, dann passen ja die Lausbubengeschichten jetzt.
Und allerdings gerade in seiner frühen Zeit und in seinen Gedichten im Simplicissimus, dieser berühmten Zeitschrift, deren Redakteur er war, hat er sich natürlich vor allem kritisch und zum Teil ätzend kritisch mit der Kirchenpolitik seiner Zeit auseinandergesetzt und insbesondere der politisierende Klerus, der ja dann auch in den Filzerbriefen vorkommt, als die Fraktionsführer der Bayerischen Volkspartei im Landtag und so. Also das waren natürlich Objekte seines Spottes und seiner Kritik. Aber er nimmt gerade in den Simplicissimus-Gedichten, die so erfolgreich waren, dass sie dann später sogar als separate Gedichtbändchen veröffentlicht wurden, allerdings nicht unter Thomas Namen, sondern unter seinem Pseudonym Peter Schlemihl. In diesen Gedichten geht er sehr oft auch auf kirchliche Tagesereignisse ein, wie einen Katholikentag zum Beispiel oder auch wie ein großes kirchliches Ereignis wie den Kampf des Papstes Pius X. Gegen den sogenannten Modernismus. Wir sind jetzt in den Jahren kurz nach 1900. Und Papst Pius X. Sah in manchen Tendenzen der Kirche, sich mit den modernen Zeitverhältnissen zu arrangieren, eine Gefahr für den katholischen Glauben. Da denken manche Zuhörer ja dran, da schon her, also vor 100 Jahren, auch schon, weil dieses Verhältnis zwischen Kirche und Moderne, das ist ja nun ein Dauerbrenner über ganz lange Zeit hin. Pius X. hat diese Tendenzen, die er dann unter dem Etikett Modernismus verurteilt hat, sehr kritisch gesehen. Und er hat von allen jungen Männern, die das Priesteramt angestrebt haben, verlangt, dass sie vor ihrer Weihe einen sogenannten Antimodernisteneid schwören, womit sie sich von dieser Tendenz, von diesen Bestrebungen absetzen. Und auch alle Geistlichen natürlich, die schon Priester waren, mussten diesen Eid schwören.
Das war aber nur in Bayern.
Nein, das war weltweit. Mhm. Das galt für die gesamte Kirche, aber natürlich auch für die Kirche in Bayern. Und Ludwig Thoma sah diesen Eid sehr kritisch und er hat im Simplicissimus jetzt ein Gedicht veröffentlicht, wo es ihm darum geht, dass viele bayerische Geistliche nach seinem Geschmack diesen Eid viel zu bedenkenlos geschworen haben. Es hat ja Geistliche gegeben, die haben den Eid verweigert und haben dann auch ihr Amt verloren. Das waren durchaus tragische Schicksale. Aber der niederbayerische Kooperator, den Ludwig Thoma hier karikiert, der schwört ohne großes Bedenken. Und so geht also das Gedicht eines niederbayerischen Kooperators von Ludwig Thoma. Mir Niederborn haben auch den Eid geschworen. Das hat sie gleich gebührt, dass ihn jeder schwört. Nicht grad mit einer Hand, mit all zwei miteinander. Gewaschen sind's auch nicht gewinn, zwinger was denn. Mir Niederborn, müssen wir den Himmel fahren. Pfei grad als geistliche Herren. Das haben wir alle gern. Sagt der Papst, was er will, ins ist kein Eid nicht zu viel. Wir haben keinen Wissensdurst, ins ist alles wurscht. Mir Niederborn, so sind wir aufgezogen worden, dass man keine Angst nicht spürt, dass sie kein Zweifel rührt, dass wir da alle zusammen so einen schönen Glauben haben. Da gibt's schon gar nichts mehr. Hau ein Pries her.
Ludwig Thoma in der Landesausstellung.
Nicht in der Landesausstellung, in der digitalen Ausstellung. Und das ist natürlich ätzend, also sowohl was die Karikatur des Niederbayern betrifft, als auch diese Kritik an der päpstlichen Eidesforderung. Aber so, wenn man sieht, wenn man Ludwig Thoma mal ein bisschen gegen den Strich betrachtet, dann findet sich da manches, was man für die Kirchengeschichte auch hernehmen kann. Und man kannte jetzt dieses Gedicht von Ludwig Thoma, das so einen Stanzelrhythmus hat. Das kann man ja sogar singen auf irgendeine hergebrachte Melodie. Das möchte ich jetzt allerdings uns allen ersparen. Aber in Führungen im Archiv habe ich das schon ein, zweimal gemacht.
Ja, jetzt hätte ich allmählich eine gute Schulbildung nach fast 2 Stunden mit Roland Götz. Es ist so spannend und interessant, wie verknüpft die bayerische Kirchengeschichte mit der bayerischen Geschichte ist. Und das wird viel zu oft getrennt. Und ich glaube, in dieser Ausstellung im Diözesanmuseum und in der digitalen Ausstellung vom Erzbistum kommt das alles faszinierend zusammen.
Ja, und unser nächstes und jetzt für unseren Ratsch letztes ausgesuchtes Thema ist ja wieder so, dass wir aus einer kirchlichen Perspektive einen Blick werfen auf ein wirklich einschneidendes politisches Ereignis, nämlich das Ende des Zweiten Weltkriegs 1945, markiert nicht nur das Kriegsende, sondern natürlich auch das Ende der NS-Diktatur. Und wiederum spielen kirchliche Quellen hier eine ganz besondere Rolle, denn die Staatsverwaltung und die Kommunalverwaltung brach ja kurz vor Kriegsende dann irgendwann einmal zusammen und die haben keine Quellen mehr hinterlassen, haben vielmehr vielleicht sogar darauf geschaut, dass sie Unterlagen vernichten. Aber während die staatliche Struktur am Boden lag, die kirchliche Struktur hat funktioniert. Und so konnte also schon kurz nach Kriegsende der Generalvikar des Erzbischofs von München und Freising alle seine Pfarrer anweisen, ihm innerhalb einiger Wochen einen ausführlichen Bericht zu schicken, wie denn der Kriegsverlauf und vor allem das Kriegsende sich in ihrer Pfarrei zugetragen hat. Und auf die Art und Weise liegen im Archiv des Erzbistums über 500 Berichte von einzelnen Orten, wie denn da das Kriegsende gewesen war. Ähnliche Berichte gibt es zum Beispiel auch fürs Bistum Passau oder fürs Bistum Würzburg. Und wir haben diese über 500 Berichte aus dem Erzbistum München und Freising schon im Jahr 2005 in 2 dicken Bänden als Buch herausgegeben. Und weil dieses Buch inzwischen rettungslos vergriffen ist, steht der Text dieses Buches mit dem Wortlaut wirklich aller über 500 Berichte kostenlos online auf unserer Homepage. Und man kommt über die Online-Ausstellung Bistumsgeschichte Original dorthin und kann schauen, ob man vielleicht von seinem Wohn- oder Heimatort auch einen solchen Bericht findet.
Also das Inhaltsverzeichnis ist schon so schön übersichtlich, dass man genau strukturiert finden kann, wo man hingehen möchte. Zum Beispiel auch zum Pfarrer von Dachau, was ja auch ein schwieriges und wichtiges Thema war in dieser Zeit.
Genau, also innerhalb dieser vielen 100 Berichte gibt es dann immer wieder Berichte, wo man sagt, die haben jetzt wirklich auch ein überörtliches Interesse. Und Dachau ist natürlich in der Geschichte des Dritten Reichs als Ort des ersten Konzentrationslagers ein besonderer Ort. Und wir haben auch einen, ja, muss man sagen, besonderen Pfarrer damals in Dachau. Das ist ein gestandener Geistlicher, schon etwas älterer Geistlicher, Friedrich Pfanzelt. Der war als Feldseelsorger schon im Ersten Weltkrieg. Wir haben in seinem Nachlass im Archiv schöne Fotos, dass er sich da einen roten Vollbart hat stehen lassen und sich dann nach Kriegsende in Sudanien mit Kriegsauszeichnungen an der Brust hat fotografieren lassen. Also das war ein Mann, der dem Militär sich sicher zugetan war, muss man sagen, dem alten bayerischen Militär natürlich. Und er ist jetzt am Ende des Zweiten Weltkriegs Stadtpfarrer in Dachau. Und in seinem Bericht geht es natürlich auch um die Frage, was haben die Dachauer vom KZ gewusst und den Grauen, die dort passiert sind? Und was können die Dachauer sozusagen fürs Dritte Reich? Und wie geht es den Dachauern jetzt, als die Amerikaner kommen, die Stadt einnehmen und insbesondere dann diese unbeschreiblichen Zustände im Konzentrationslager vorfinden? Und Pfarrer Pfanzelt nun in ja, in aller Bescheidenheit kann man fast nicht sagen, sagt, eigentlich ist er dafür verantwortlich, dass Dachau nicht zerstört worden ist, denn er habe sich beim amerikanischen Kommandanten, beim Befehlshaber mit seiner Priesterehre quasi verbürgt dafür, dass die Dachauer fürs KZ nichts können und auch nicht gewusst haben, was dort passiert ist. Das ist aus heutiger Sicht sicher so, dass man da ein Fragezeichen dran machen muss. Und das Zweite ist dann, dass die Amerikaner auch nicht, als sie gesehen haben, was im KZ alles passiert ist, sich dann noch einmal in einem Anfall von Wut und Verzweiflung an der Bevölkerung gerecht haben. Auch das habe er verhindern können. Das ist insofern auch für Schulklassen, mit denen ich diesen Bericht auch schon angeschaut habe, ebenso mit Studentengruppen, ganz interessant, weil man merkt natürlich, solche Berichte von starken Persönlichkeiten sind natürlich auch von diesen Persönlichkeiten geprägt. Es ist nicht einfach immer nur alles objektiv, was wir an Nachrichten aus der Vergangenheit haben, sondern sehr oft merkt man da auch eine persönliche Sicht.
Ist aber auch die Verantwortung des Historikers, das einzuordnen.
Genau, und das hat ja sogar was Medienpädagogisches. Also ich darf nicht alles, was ich in den neuen sozialen Medien oder irgendwo höre oder sehe oder lese, einfach für bare Münze nehmen, sondern ich muss versuchen, das zu vergleichen, zu prüfen, muss schauen, wo gibt es denn geprüfte Informationen, wie in den Qualitätsmedien, die ich bei der Gelegenheit schon auch einmal loben und preisen möchte.
Darum sind sie ja da.
Darum bin ich auch gern gekommen, sondern auch in der Geschichte ist so, dass nicht jede Nachricht aus der Geschichte die schiere und blanke Wahrheit ist, sondern manchmal sind da auch ganz eigene Blickwinkel drauf.
Das verfälscht es natürlich.
Also das macht es einerseits manchmal sehr reizvoll, wenn ich eine knackige Meinung habe zu irgendeinem Vorgang. Allerdings muss ich mir bewusst sein, ebenso wie heute, nicht jede knackige Meinung schon die objektive Darstellung ist es auch früher nicht.
Und so sind auch diese Berichte von diesem Pfarrer sehr subjektiv.
Der ist deutlich subjektiv. Wir haben aber natürlich das Glück, wir haben dann Berichte auch von Nachbarpfarrern. Das macht den Charme so einer flächendeckenden Quelle aus, denn was ich in einem Ort von einem Pfarrer so dargestellt bekomme, bekomme ich im Nachbarort vielleicht ein bisschen anders dargestellt und im Vergleich komme ich dann doch vielleicht dem, was gewesen ist, näher. Und so kann man sich jetzt mit ganz vielen Fragestellungen durch diese Kriegs- und Einmarschberichte lesen. Also es gibt zum Beispiel auch erschütternde Berichte, wie die sogenannten KZ-Todesmärsche dann ganz am Kriegsende noch Richtung Alpen gegangen sind, wo man die Häftlinge, die kaum mehr konnten, da weitergetrieben hat. Da ist der Bericht aus der Pfarrei Degerndorf erschütternd, muss ich sagen. Es gibt dann zum Beispiel auch das Thema, was passiert mit deutschen Frauen und amerikanischen Soldaten bei Kriegsende. Ganz am Anfang gab es durchaus auch von Seiten der Amerikaner Vergewaltigungen von Frauen. Und dann gibt es aber das Thema, das die Pfarrer natürlich aus ihrer moralischen Sicht immer sehr kritisch gesehen haben, nämlich das Fraternisieren, also das Anbandeln, wenn man so sagen will, zwischen amerikanischen Soldaten und deutschen Frauen und Mädchen. Und bezeichnend ist auch, dass die Pfarrer meistens sagen, die Amerikaner und dann noch speziell auf die dunkelhäutigen Amerikaner eingehen. Da merkt man natürlich auch diesen zeitgebundenen Blick, wo kaum einmal einer in echt einen dunkelhäutigen Menschen gesehen hatte. Insofern ist da ganz viel Zeitkolorit auch drin. Und Eine kleine Szene fällt mir noch ein aus der Pfarrei St. Silvester in München-Schwabing. Da ist am Sonntag nach Ostern wie üblich noch Erstkommunion, während man von Feldmoching her bereits den Geschützdonner hört. Also das muss eine besondere Erstkommunion gewesen sein, während am Stadtrand schon gekämpft wird.
Und das ist auch dokumentiert.
Das steht auch in diesen Berichten drin.
Es ist so vieles drin. In diesen 2 Stunden konnten wir nur einen Bruchteil von beiden, von der digitalen wie von der Ausstellung im Diözesanmuseum, abhandeln. Aber da ist so vieles dran. Wie kann man denn das Ganze jetzt abdecken? Konnten wir es nicht. Wie kann man das Ganze für sich erfahrbar machen? Beide Ausstellungen zum Jubiläum und jetzt die digitale Ausstellung.
Also jetzt machen wir es vielleicht noch einmal am Stück und zum Mitschreiben. Also erstens die Bayerische Landesausstellung ab 7. Mai bis Anfang November im Diözesanmuseum in Freising. Da gibt es einen großen Internetauftritt auf der Homepage des Diözesanmuseums und des Hauses der Bayerischen Geschichte. Dann die Online-Ausstellung Bistumsgeschichte Original. Auf der Homepage von Archiv und Bibliothek des Erzbistums München und Freising kann man sich, glaube ich, einfach ergoogeln. Unter demselben Titel Bistumsgeschichte Original gibt es ein Buch mit ausgewählten Beiträgen zu 17 Quellen aus 1300 Jahren Bistumsgeschichte von Corbinian bis Kardinal Döpfner. Und es gibt das große Programm der Erzdiözese München und Freising zum Corbiniansjubiläum, das natürlich nicht nur Ausstellungen und Publikationen umfasst, sondern Gottesdienste und viele andere Aktionen. Das findet man auch sehr einfach auf der Homepage der Erzdiözese München und Freising, wenn Sie eingeben Corbinian und Jubiläum. Und da kommt jetzt im Laufe des Jahres auch immer noch weiteres dazu, was da veranstaltet wird. Große Gottesdienste wie am 15. September auf dem Domberg, Freiluftgottesdienst mit Kardinal Marx. Aber es gibt zum Beispiel auch seit Kurzem auch im Münchner Dom, also im jüngeren Dom unseres Doppelbistums, einen bistumsgeschichtlichen Rundgang durch die Frauenkirche mit einigen Stationen, wo man wichtige Geschichtsereignisse auch sich noch einmal an Kunstwerken der Frauenkirche anschauen kann. Es gibt Vorträge und alle möglichen Aktionen. Also immer mal wieder in dieses Programm des Corbinians-Jubiläums zu schauen, das rentiert sich, weil sich da auch immer noch was tut.
Auf jeden Fall ein großes Erlebnis, beide Ausstellungen, all das, was Sie jetzt schildern und dass Sie auch da waren und uns das alles erzählt haben, Dr. Roland Götz. Und man kann auch zusätzlich noch unser Gespräch, unseren Ratsch nachhören als Podcast, so ungefähr ab heute Nachmittag unter br-heimat.de, beziehungsweise Sie können das überall, wo Podcasts zu finden und zu suchen sind, können Sie den Ratsch nochmal anhören. Schön, dass Sie da waren, aber es war ein Mordsaufwand, diese ganze virtuelle Ausstellung zu machen, die digitale Ausstellung.
Ja, man arbeitet da schon eine Zeit lang hin. Gott sei Dank muss ich das nicht alles allein machen, sondern ich hatte also Helfer, sowohl technisch als auch bei der Organisation. Sonst wäre das überhaupt nicht gegangen. Es langt, wenn man dann als Kirchenhistoriker die ganzen Fakten und Informationen zusammenträgt, Texte abschreibt und übersetzt und vor allem natürlich zusammen mit Kollegen überhaupt erst einmal die Beispiele aussucht, weil 18 Stücke für 1300 Jahre, das ist ein wagemutiges Unternehmen.
Ja.
Aber ich sage es einer im Radio, sage ich einer da nichts Neues. Man muss manchmal verkürzen und was holzschnittartig darstellen, damit es auch einprägsam wird und hoffentlich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern hängen bleibt.
Und die Asam-Brüder haben innerhalb von einem Jahr den Dom von Freising umgebaut.
Genau, also
das ist eine Zeitrechnung.
Unsere Baubranche kann ja gewisse Impulse brauchen, das wäre ein Vorbild für Sie.
Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Das sind spannende Ausstellungsmomente sicher und es hat Freude gemacht, von Ihnen 1300 Jahre bayerische Kirchengeschichte zu hören. Danke, Dr. Roland Götz.
Danke, es war schön, dass ich da sein durfte.